Fast 8 Jahre ist es jetzt schon her, dass der Dieselskandal aufgeflogen ist. Im September 2015 haben US-Behörden öffentlich gemacht, dass Volkswagen die Motoren von Millionen von Dieselfahrzeugen manipuliert hatte. Verbotene Abschalteinrichtungen sorgten dafür, dass die Autos die Abgaswerte auf dem Prüfstand zwar einhielten, im Fahrbetrieb auf der Straße aber nicht. So gaukelte der Konzern seinen Kunden vor, dass die Dieselautos sauber seien. Schon bald stellte sich heraus, dass die VW-Tochter Audi die Keimzelle dieses Betrugs war, denn dort wurde die manipulative Abschalteinrichtung, das sogenannte Defeat-Device, entwickelt. Es folgten Razzien, zwischenzeitlich kamen mehrere Audi-Manager für Monate in Untersuchungshaft und darunter waren auch der ehemalige Konzernchef Rupert Stadler und der ehemalige Motorenchef Wolfgang Hatz. Im Juli 2019 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die beiden Topmanager sowie gegen 2 Ingenieure. Es hat dann nochmal mehr als 1 Jahr gedauert, bis es tatsächlich zum Prozess kam. Seit September 2020 läuft dieser Prozess und mehr als 170 Tage lang wurde jetzt schon verhandelt. Der Mammutprozess ist mittlerweile auf den letzten Metern und in diesen Tagen wird das Gericht auch sein Urteil sprechen. Es wird das erste Strafurteil im Dieselskandal überhaupt in Deutschland werden. Und ich glaube, so viel kann man schon sagen. Bis zuletzt und wohl auch noch darüber hinaus steckt noch einiger Diskussions- und Zündstoff in dem Verfahren. Bei mir sind nun René Bender und Volker Futzmeier aus dem Handelsblatt Investigativ.dem, die den Dieselskandal und dessen Aufarbeitung schon seit Jahren verfolgen. Mit ihnen werde ich nun darüber sprechen, wie sie den Prozess erlebt haben und wie sie ihn bewerten. In diesem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo ihr zwei.
Hallo Kevin.
Hallo Kevin.
Ja, ich habe es gerade in der Anmoderation schon kurz angerissen. Es ist ja jetzt bald 8 Jahre her, dass ja dieser Skandal aufgeflogen ist. Warum sprechen wir denn jetzt heute nochmal darüber?
Ja, weil sich in den letzten Wochen und Monaten doch einiges Neues entwickelt hat. Also du hast natürlich vollkommen recht. Das ist eine sehr lange Zeitspanne, die mittlerweile vergangen ist. Das ist, glaube ich, am 19. September 2015 aufgekommen, erst bei VW, später hat sich das sozusagen durchgefressen durch den ganzen Konzern und tatsächlich sind die Audi-Leute als erstes vor Gericht gekommen. Nicht die VW-Leute, sondern die Audi-Leute. Anklage kommt von der Staatsanwaltschaft München 1, beziehungsweise München 2 ist es in dem Fall. Ja, da stehen halt 4 Leute vor Gericht oder standen 4 Leute vor Gericht, 2 Ingenieure und 2 Manager, beziehungsweise der eine ist eigentlich auch Ingenieur, der Wolfgang Hatz, der Motorenentwickler. Der höchstrangige Angeklagte ist Rupert Stadler, langjähriger CEO bei Audi. Und was hat sich jetzt gerade aktuell getan? Das Gericht ist hingegangen, hat eine Zwischenbilanz gemacht und hat den Angeklagten, zumindest 2 Angeklagten, die bis jetzt immer gesagt haben, sie seien unschuldig, gesagt, dass sie als Gericht das anders sehen, also dass eben auch diese beiden Angeklagten sich schuldig gemacht haben und ihnen in Aussicht gestellt, sie zu einer nicht bewährungsfähigen Haftstrafe zu verurteilen, wenn sie nicht bereit sind, ihre Taten zu gestehen. Also dann ging das so ein paar Wochen hin und her und die beiden, also Wolfgang Hatz und Rupert Stadler, haben halt überlegt, wie sie mit dieser Aussicht umgehen. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass sie gestanden haben. Und jetzt ist halt die Staatsanwaltschaft hat noch ein Plädoyer gehalten und das Urteil wird jetzt in Kürze erwartet.
Und was hat die Staatsanwaltschaft gefordert in ihrem Plädoyer?
Also es gab neben Hatz und Stadler noch einen dritten Angeklagten, einen Ingenieur, Giovanni Parmio. Und bezüglich der beiden Angeklagten Rupert Stadler und Giovanni Parmio hat der Staatsanwalt Nico Petzka eine Haft von 2 Jahren ausgesetzt zur Bewährung gefordert. Außerdem müssen die beiden noch Geld zahlen. Im Fall von Stadler sind das 1,1 Millionen Euro und im Fall von Parmio 50.000 Euro. Man muss dazu sagen, dass auch Parmio ein Geständnis abgelegt hat. Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft gesagt, dass die Bewährungsstrafen in diesen beiden Fällen angemessen sind.
Wie hat die Staatsanwaltschaft diese Forderungen denn begründet?
Also aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist Stadler mitverantwortlich für einen Schaden von 69 Millionen Euro. Im Detail wirft die Staatsanwaltschaft Stadler vor, zugelassen zu haben, dass zwischen dem 19. Dezember 2015 und dem 30. November 2017 in Deutschland über 26.000 mangelhafte Fahrzeuge auf den Markt gekommen sind. Das hätte Stadler eigentlich verhindern müssen. Diese Auffassung vertritt die Staatsanwaltschaft. Und weil er das eben nicht verhindert hat, ist er mitverantwortlich für einen Schaden von 69 Millionen Euro.
Und wie sieht das jetzt beim ehemaligen Motorenchef Wolfgang Hatz aus?
Also da ist es tatsächlich ein bisschen anders gelaufen. Also das Gericht hatte ja auch dem Hatz in Aussicht gestellt, mit der Bewährungsstrafe davonzukommen. Aber die Staatsanwaltschaft will diesem Vorschlag nicht folgen. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass Hatz zu spät gestanden hat. Außerdem ist der Beitrag für die Straftaten von Hatz aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu groß, um da jetzt eine Gefängnisstrafe zu verhängen, die noch zur Bewährung ausgesetzt wird. Unterm Strich sagt die Staatsanwaltschaft, 3 Jahre und 2 Monate sind angemessen für Herrn Hatz. Und sie macht ihn mitverantwortlich für einen Schaden von 2,2 Milliarden Euro. Das liegt halt daran, dass in seiner Zeit oder unter seiner Ägide 95.000 Autos manipuliert wurden. Ein Großteil davon sind in Amerika verkauft worden und dort hatten die Autos tatsächlich nur noch Schrottwert.
Jetzt sind diese Vorgänge, die du gerade beschreibst, ja schon bald 8 Jahre her. Warum hat es denn so lange gedauert, bis es da jetzt tatsächlich zu einem Prozess gekommen ist?
Ach, da gibt es eine ganze Menge an Gründen. Einmal muss man natürlich sagen, es ist ein komplexer Fall. Also man muss erst mal rausbekommen, wann ging das denn los mit den Manipulationen? Wer hat es beauftragt vielleicht? Wer war mit dabei? Wie wurde es verdeckt? Und das Ganze ist natürlich nicht einfacher in einem Konzern, wo ja wie so ein Schweigekartell geherrscht hat. Das hat ein Manager mal gesagt, dass da auch intern lange Zeit nur im kleineren Kreis drüber gesprochen wurde und man das ja einfach weggeschwiegen hat. Dann kommt natürlich noch dazu, Audi hat, nachdem der Skandal aufgeflogen ist, immer volle Kooperation zugesichert den Ermittlern. Aber so wirklich haben sie das dann nicht gemacht, ne? Denn jedenfalls die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften legten das nahe, ne? Dass man eigene Erkenntnisse über diese verbotene Software zurückgehalten hat oder auch, dass Dokumente manipuliert wurden oder Messergebnisse vertuscht wurden. Und die Ermittler haben Stadler zum Beispiel beschuldigt, dass er nach der Aufdeckung des Skandals lange gar keine systematische Untersuchung der EU-Modelle durchgeführt hat, obwohl es Hinweise gegeben hat auf Manipulationen. Ja, und dann war da zum Beispiel auch noch Akten, die sichergestellt wurden bei einer Razzia, und zwar bei einer Kanzlei, die für den VW-Konzern den Skandal aufgearbeitet hat. Das wollte man dann aber nicht, dass das ausgewertet wird. Das ging dann am Ende bis zum Bundesverfassungsgericht und dann wurde es, glaube ich, ja Sommer 2018, bis klar war, dass man diese Akten auch auswerten darf. Und das hat natürlich alles zu Verzögerungen beigetragen. Ja, und last but not least, Störfeuer gab es auch noch anders, von woanders. Und zwar, die Staatsanwaltschaft hat sich darüber mokiert, dass das Kraftfahrtbundesamt sie ausbremst, ne? Indem man Erkenntnisse erst an Audi weitergibt, anstelle zur Staatsanwaltschaft. So, das hat die Ermittlungen rausgezögert. Und da muss man natürlich auch sagen, es ist ein wahrer Mammutprozess. Also der hat dann im September, Ende September 2020 begonnen. Ja, und jetzt haben wir Sommer 2023. Mhm. Nur ganz kurz noch ganz zum Vergleich. In den USA gab es die ersten Strafurteile im Jahr 2017 gegen VW-Manager, langjährige Haftstrafen.
Ja, das ist wirklich eine lange Zeit, vor allen Dingen auch im Vergleich mit den USA. Aber lasst uns doch mal auch kurz auf den Prozess schauen. Du hast es gerade schon kurz erklärt, Volker. Wer ist denn da alles angeklagt?
Ja, das sind, jetzt kann ich das nochmal ganz genau ausdifferenzieren. Also da gibt es halt 2 Ingenieure, die aber auch schon relativ frühzeitig kooperiert haben mit der Staatsanwaltschaft. Der eine ist Giovanni Parmio, der andere, den Namen nennen wir aus juristischen Gründen nicht. Henning L. ist das bei uns immer. Und Ja, also der eine war sozusagen eine Art Kronzeuge und der andere, der war auch in Untersuchungshaft, der Giovanni Palmio, weil man gesagt hat, das ist jemand, der da ganz tief drin steckt. Und in dieser Untersuchungshaft hat er auch umfassend ausgepackt, kann man sagen. Und eben der andere hat sich eben als Kronzeuge zur Verfügung gestellt. Das ist so ein bisschen so die Gemengelage in diesem Prozess. Auf der anderen Seite stehen eben Wolfgang Katz, der ehemalige Motorenchef bei Audi. Der war später auch Porsche-Vorstand, also war schon sehr lange im VW-Konzern, hat Karriere von Anfang an gemacht in der Autoindustrie, war auch bei Opel, bei Fiat, ist aber dann schließlich eben zu Audi gegangen. Erst zu VW, dann zu Audi. Und eben Rupert Stadler, als vormaliger CFO und ein langjähriger CEO. Und die Unterschiede sind trotzdem etwas anders gelagert. Also die Vorwürfe lauten bei allen Vieren auf Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung. Die sind aber trotzdem etwas unterschiedlich gelagert. Also dem Trio Hatz, Palmio und L werfen die Staatsanwälte vor, Motoren für Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche entwickelt zu haben, deren Steuerung mit einer unzulässigen Softwarefunktion ausgestattet gewesen ist. Also diese Softwarefunktion hat eben dafür gesorgt, dass die Fahrzeuge auf dem Prüfstand sauber waren, aber eben auf der Straße dreckig im Echtbetrieb. Also die Software hat erkannt, steht das Auto jetzt im Labor oder fährt es auf der Straße? Und in dem Moment, wo es auf der Straße war, wurde halt die Abgasreduktion runtergeregelt und das Auto war am Ende dreckig.
Kann man denn sagen, wer die Idee für diese Softwarelösung hatte?
Also das kann man, glaube ich, nicht so hundertprozentig sagen, wer letztendlich die Idee hat. Viele sagen, dass das bei Audi sozusagen seinen Anfang nahm, weil am Anfang ging es auch eben darum, Motorengeräusche zu unterdrücken. Also es gab halt dieses Klopfen. Also wenn diese Abgasreinigung eingeschaltet war, dann machte der Motor solche Klopfgeräusche und die wollte man unterdrücken. Und dann ist man halt zu dem Ergebnis gekommen, wenn man an der Software Änderungen vornimmt, dann unterdrückt man dieses Klopfen, was aber auch gleichzeitig dazu führt, dass die Abgase eben nicht mehr so gereinigt werden, wie das eigentlich notwendig gewesen wäre. Und also das fing eigentlich in den Jahren 2004, 2005, ich glaube ganz genau kann man das nicht mehr sagen, bei Audi an, dass man damit experimentiert hat. Und das hat sich dann so nach und nach durch den ganzen VW-Konzern gefressen.
Und von den Vieren, weiß man da ungefähr, wo die an welcher Stelle beteiligt waren und was die sich eigentlich haben zu Schulden kommen lassen?
Ja, also das waren auf jeden Fall Motoreningenieure, die sich eben mit diesen Funktionen des Motors auseinandergesetzt haben. Und es gab halt frühzeitig im VW-Konzern die Ansage, dass man gerade im amerikanischen Markt, wo man einen sehr geringen Marktanteil hatte, also insgesamt als VW-Konzern, Toyota war zum Beispiel mit ihrem Hybridauto sehr erfolgreich in Amerika. Und der VW-Konzern hat halt gesagt, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, um da auch besser Fuß zu fassen. Und deshalb kam da die Idee auf, im Jahr 2005 Clean Diesel zu vermarkten. Und dann wurde natürlich Druck aufgebaut auch von der Konzernspitze. Also man will jetzt alles unternehmen, um da Marktanteile zu gewinnen und eben die Kundschaft in Amerika anzusprechen mit diesem neuen Auto, mit diesem Diesel, der angeblich super sauber ist und eben als Clean Diesel da großflächig vermarktet wurde.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Was kann man denn dazu sagen, inwieweit die Vierter jetzt an diesen Vorgängen beteiligt waren, die jetzt vor Gericht stehen?
Ja, vielleicht gehen wir einfach erstmal auf die Entwickler, wie das Ganze eben entwickelt wurde. Also im Jahr 2008, da ist definitiv die Erkenntnis gereift, dass man das so nicht hinkriegt, wie man das eigentlich vorhat. Da gibt es auch ein wunderbares Dokument zu. Und zwar gab es eine Mail, die von einem Mitarbeiter an Pamio und auch an L ging. Und da steht drin, das können wir uns ja mal anhören.
Meine Einschätzung, ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen, alle Kunden in das 1-Liter-Fenster hineinzubekommen.
Ja, das ist ein recht klares Dokument, was schon für sich spricht. Und dann gibt es aber auch noch eine zweite Mail, ebenfalls aus dem Jahr 2008, die auch warnend an Pamio ging.
Hören wir mal rein.
Eine Minderdosierung von Harnstoff außerhalb der Zyklusbereiche wurde mit der EPA meines Wissens nach nicht explizit diskutiert. Hier könnte noch technisch argumentiert werden. Nicht vertretbar ist jedoch eine Minderdosierung aufgrund von vorhergegangenem Mehrverbrauch, in Klammern Sparmaßnahme. Das ist ein eindeutiges Defeat-Device und ist nicht zulässig.
Ja, und dann hat Pamio laut der Anklage eben intelligente Lösungen gefordert, um diese Abgastests zu bestehen und im Endeffekt demnach dann auch eingefordert oder angewiesen, eine Software einzubauen, die die Tests erkennt. Das laut Anklage. Und die Ermittler sind absolut davon überzeugt gewesen die ganze Zeit, dass Herr Hatz darüber auch vollständig im Bilde war. Denn zum einen hat er sich damals beim VW-Chef Winterkorn dafür verbürgt, dass dieses Clean Diesel-Projekt fliegt und dass das funktioniert in den USA. Und außerdem hat er sich eben im Jahr 2008 fast wöchentlich über den aktuellen Stand informieren lassen. Und demnach laut Anklage hat Pamio alle Manipulationen mit Hatz abgestimmt und hat sich das absegnen lassen.
Dann lasst uns doch von Pamio nochmal auf die beiden ranghöheren Manager Rupert Stadler und Wolfgang Hatz schauen. Ihr habt gerade schon erwähnt, dass die beiden sich mittlerweile dazu durchgerungen haben, ein Geständnis abzugeben. Was waren denn so die Aussagen, die dabei getätigt haben?
Also war auf jeden Fall ein langer Weg dahin, ne, muss man dazu sagen, weil die haben im Grunde bis zu diesem Zwischenfazit des Richters immer vehement bestritten, überhaupt gewusst zu haben und an dem Betrug teilgenommen zu haben. Ne. Also Hatz zum Beispiel hat immer gesagt, dass der Betrug eigentlich erst angefangen hat, als er schon weg war bei Audi. Ne. Also der war ja dann Audi-Motorenchef, ist danach zu Porsche gegangen, ist dann in den Vorstand gegangen. Und das war zu einem Zeitpunkt, als die Manipulation, also in seiner Audi-Zeit sei er darüber noch nicht informiert worden und der Betrug habe erst später begonnen. Ne? Das war immer die Grundposition von Herrn Hatz. Und Herr Stadler hat natürlich auch immer bestritten, diese Aufklärung behindert zu haben. Ganz im Gegenteil, er habe das natürlich vorangetrieben und sei ganz oben gewesen auf seiner Prioritätenliste. Und das hat sich natürlich aus Sicht der Staatsanwaltschaft ganz anders dargestellt, weil die haben zum Beispiel auch eine Telefonüberwachung gemacht bei dem Stadler. Und da ist zum Beispiel aufgefallen, dass er Gespräche geführt hat mit anderen Audi-Managern. Da ging es zum Beispiel darum, dass es bei Audi jemanden gibt, der bei der Staatsanwaltschaft aussagt. Und da hat der Stadler dann mit dem anderen Manager darüber gesprochen, wie man denn jetzt mit diesem Menschen umgehen soll. Und dann ist auch davon die Rede, dass er vielleicht vor die Tür gesetzt werden soll. Also die Staatsanwaltschaft hat das dann so interpretiert, dass er verdunkeln will. Sonst hätte er dieses Telefonat in der Art und Weise ja vielleicht gar nicht führen müssen. Und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass Herr Stadler in Untersuchungshaft genommen wurde, aufgrund dieser Verdunklungsgefahr. Also da war die Beweislage schon relativ erdrückend. Und dass man jemanden in Untersuchungshaft nimmt, das ist schon ein relativ außergewöhnlicher Vorgang. Aber bei Herrn Stadler hat sich das tatsächlich realisiert.
Mhm. René, du hast den Prozess ja auch eng begleitet. Was hast du so für einen Eindruck bekommen davon, wie Rupert Stadler sich da verhalten hat? Wie hat er auch die Untersuchungshaft aufgenommen?
Ja, Untersuchungshaft war zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Zeit lang beendet. Also in Untersuchungshaft kam Stadler im Juni, am 18. Juni, um genau zu sein, 2018. Und er saß dann 144 Tage ganz genau in Untersuchungshaft, kam Ende Oktober, kam er da wieder raus. Die Anwälte haben Anträge gestellt beim Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, aber ja, das hat nichts gebracht, wurde negativ beschieden. Und ja, weil man gesagt hat, es gibt Verdunkelungsgefahr. Mhm. Und diese Verdunkelungsgefahr, die hat man auch noch Ende Oktober gesehen, hat dann aber gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt sind die Ermittlungen ja auch vorangeschritten und dass es vertretbar wäre, gegen strenge Auflagen eben die Untersuchungshaft nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und die strengen Auflagen waren unter anderem ein Kontaktverbot. Also er durfte zu keinem der Beteiligten Kontakt aufnehmen. Ja, und dann gegen eben dieses Kontaktverbot und eine Kaution kam Stadler dann aus der Untersuchungshaft wieder frei. Ja, und bis zum Prozess hat es dann nochmal eine ganze Zeit gedauert. Der ging nämlich erst Ende September 2020 los, also mitten während der Corona-Pandemie. Und das spielte auch eine Rolle, unter anderem eben auch für die Wahl des Ortes, an dem das Ganze stattfand.
Da warst du auch dabei, ne?
Genau, ich war am ersten Prozesstag zum Beispiel da. Und zwar findet der Prozess im Wesentlichen im Gefängnis statt, in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Mhm. Der Grund ist, da gibt es einen der größten Gerichtssäle Deutschlands, 270 Quadratmeter groß, 5 Meter unter der Erde, eigentlich für Terroristenprozesse gemacht. 1 Meter dicke Wände, also ja, ein Hochsicherheitssaal und wie gesagt, einer der größten Gerichtssäle in Deutschland. Und das spielte eben eine Rolle in der Pandemie, waren auch nur so 20 Zuschauer zugelassen, auch alle schön mit Abständen, rot-weiße Flatterbänder auf die Sitze geklebt. Und da fand der Prozess statt und es war ganz interessant. Herr Stadler kam dann vorgefahren, war also nicht mehr in Untersuchungshaft. Übrigens im Mercedes seines Anwalts wurde er vorgefahren und Rucksack hat er geschultert gehabt, so eine blaue Einwegmaske und hat sich dann gar nicht so viel anmerken lassen und ist dann rein. Und ja, das war schon ganz interessant. Auch Hatz hat sich relativ selbstbewusst gegeben. Seine Frau war ein bisschen nervöser. Die stand vor mir in der Schlange, hat auch auf Einlass gewartet und ja, die war etwas nervöser.
Ja, die hat auch eine Rolle gespielt in einer etwas ungewöhnlichen Angelegenheit, wenn man den Ermittlungsakten glauben darf, oder?
Ja, das ist ein bisschen lustig. Und zwar, Herr Hatz hat telefoniert im Auto mit dem neuen VW-Chef Matthias Müller, also als Winterkorn ausgeschieden ist. Und Frau Hatz hat dieses Telefonat heimlich mitgeschnitten. Und ja, im Wesentlichen ging es darum, Hatz wollte sich so ein bisschen absichern und versichern, was denn jetzt mit ihm ist und seiner Position im Konzern, ob er gefährdet ist. Und ja, also ich kann mal kurz wiedergeben, was die Akten dazu protokolliert haben zu den Gesprächen. Mhm. Dann sagt eben Herr Müller, ich würde nichts vormachen, ich kann nicht gegen den Aufsichtsrat von VW entscheiden, sagt Müller eben im breiten Bayerisch, ich kann nicht gegen den Aufsichtsrat von VW entscheiden. Und dann spricht eben Hatz von der Bescheiß-Software, die sei doch auf den Mist der Konzernmutter gewachsen. Und dann versucht Müller da wieder zu beruhigen. Ich kann es dir nur ansagen. Ich versuche dir da wirklich rauszuhauen, aber sobald dein Name auftaucht, wird es schwierig. Ich hau dich raus, aber es könnte schwierig werden. Behalt die Nerven. Und das ist deshalb auch so interessant, weil da redet er halt ungeschminkt. Mhm. Ne? Und oder beide reden ungeschminkt. Und da sieht man eben auch die Nervosität von Hatz. Und es geht eben, wie gesagt, auch um die Bescheiß-Software. Der Begriff fällt eben immer wieder.
Da hat der Prozess ja schon spannende Situationen irgendwie zutage gefördert. Wie ging es denn im Verfahren dann weiter?
Ja, also das war unheimlich zäh alles, ne? Also wir haben ja auch schon gesagt, das hat insgesamt 170 Tage gedauert. Ehrlich gesagt war auch das Medieninteresse da natürlich steil abfallend. Also am Anfang haben die Medienvertreter sich noch darum gekebbelt, wer kriegt jetzt einen dieser raren Plätze. Also wir, uns ist es ja gelungen, da reinzukommen, aber das ist längst nicht allen gelungen. Also es gab ein Akkreditierungsverfahren, das war relativ kompliziert. Und man musste sich dann, ich glaube, René, du hast dich dann um 5 Uhr morgens oder so dahingestellt, ne, in Eiseskälte, um da irgendwie einen einigermaßen guten Platz zu kriegen. Also es war am Anfang natürlich sehr gefragt. Das war halt einer der prominentesten Wirtschaftsprozesse, den wir in Deutschland überhaupt gesehen haben, mit solchen Figuren wie Stadler, also so ein langjähriger CEO, ne, das hat man halt nicht alle Tage. Aber wie gesagt, das flachte dann schnell ab, weil dieser ganze Prozess ging dann sehr ins Technische. Ne? Also man musste im Grunde erstmal ergründen, was hat das mit dieser Software auf sich? Ne? Wie funktioniert überhaupt so eine Motorensteuerung? Und ja, das konnte man dann teilweise gar nicht mehr nachvollziehen. Da sind Zeugen gehört worden, da sind Sachverständige gehört worden. Man hat das in allen kleinen Teilen auseinandergenommen. Und es ging auch nicht richtig voran, muss man sagen. Also Stadler und Hatz, die blieben immer bei ihrer Position. Wir sind unschuldig. Und wie gesagt, der L, der war eigentlich schon immer kooperativ. Pamio hat auch so mehr oder weniger dazu beigetragen, die Sachen aufzuklären. Es gab dann halt die Problematik, dass es unheimlich viele Beschuldigte gibt in diesem Audi-Verfahren. Insgesamt in dem VW-Komplex sind es eine dreistellige Anzahl von Beschuldigten. Und es sind natürlich auch viele Ingenieure dabei auf unteren Ebenen. Die konnte man dann teilweise aber gar nicht befragen, weil sie natürlich die Möglichkeit hatten, als Beschuldigte von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Das haben viele gemacht. Was ist dann passiert? Es gab dann Einstellungen gegen Geldauflagen, wurden dann viele Ermittlungsverfahren eingestellt, sodass diejenigen dann doch aussagen konnten. Und so wurde man dann doch ein bisschen schlauer als Gericht und ist der Wahrheit immer näher gekommen. Aber es hat halt wirklich sehr, sehr lange gedauert, ne? Bis dann irgendwann der Richter hingegangen ist und hat gesagt, jetzt müssen wir irgendwie mal Butter bei die Fische. Ne? Und jetzt sagen wir mal, was wir davon halten und wie unsere Einschätzung zu der Sache ist. Ne? Und dann gab es halt diese Ansage an die Angeklagten, dass sie doch jetzt mal bitte klaren Tisch machen sollen und äußern, wie sie zu diesem Angebot des Gerichts, also letztendlich muss man sagen, das Gericht hat angeboten, ihr könnt mit einer Bewährungsstrafe davonkommen, aber dann müsst ihr auch euch bekennen zu eurer Schuld.
Und zwischendurch hat das Gericht keine Tendenz erkennen lassen, obwohl das Verfahren schon so lange lief?
Doch, und das ist auch wieder bemerkenswert, denn also schon im April 2022, also fast genau ein Jahr davor, da gab es vom Richter Weikert, dem vorsitzenden Richter, eine erste Einschätzung. Und da hat er eben deutlich gemacht, dass das Hatz und die Untergebenen, damals Pamio und L, also die Maßnahmen, die diese Ausgestaltung der Software bewirkten, auch willentlich veranlasst haben. Ja? Und dabei eben auch erkannt haben dürften, dass man gegen US-Recht mindestens verstößt. Und damit hat das Gericht eigentlich schon erstmals recht klar aufgezeigt, dass es in Richtung eines Schuldspruchs, einer Verurteilung tendiert. Und deswegen gibt es natürlich jetzt auch Kritik an dem Vorstoß des Richters, dass der eben so spät kommt. Ne? Und im Übrigen, was auch noch bemerkenswert ist, zu der Zeit hat die Verteidigung des Kronzeugen L, die hat beantragt, dass man das Verfahren gegen ihn doch einstellen möge. Mhm. Ne?
Ist das auch passiert?
Nee, da hat der Richter damals ganz klar gesagt, nein. Also wie gesagt, die Verteidiger von L haben gesagt, hier, das ist der Kronzeuge, das Verfahren hätte ohne ihn so gar nicht stattfinden können. Er hat wichtige Aufklärungshilfe geleistet, ne, wie diese Software da überhaupt reingekommen ist, hat Verantwortung übernommen und dieser Mut, der müsse doch belohnt werden, auch mit Blick auf andere Verfahren, ne, das eben ansonsten Angeklagte sehen hier, das lohnt sich gar nicht, warum soll ich nach vorne preschen? Und es gab sogar Unterstützung von Seiten der Staatsanwaltschaft. Also die war zu dem Zeitpunkt auch bereit, das Verfahren gegen ihn einzustellen. Und der Richter hat gesagt, Nö. Der hat das also im Schnelldurchgang damals abgelehnt, in einem ein dreiseitiges Schreiben vorgetragen. Und
warum?
Ja, die Kammer sei der Auffassung, dass der übrige Schuldgehalt und der zugrunde liegende Schaden zwar nicht zu einer Vollzugsstrafe, also Gefängnisstrafe führen dürften, aber die Schuld des Angeklagten sei doch immer noch so hoch, ja, dass einer Einstellung des Verfahrens entgegensteht.
Mhm.
Und ein Jahr später wird das Verfahren gegen ihn dann eingestellt. Und zwar gegen Geldauflage von 25.000 Euro.
Und was hat sich da in der Zwischenzeit bewegt, dass die Entscheidung dann doch anders ausgefallen ist als zuerst gedacht?
Ja, das ist eine gute Frage. In meinen Augen in Sachen des Kronzeugen ehrlich gesagt nicht viel.
Mhm.
Denn er hat zu dem Zeitpunkt alles auf den Tisch gelegt. Seine Aussagen waren auch glaubwürdig. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt, dass das Gericht dann so spät erst zu der Entscheidung kommt, das Verfahren gegen ihn doch einzustellen. Und eine andere Kritik ist natürlich, dass man sagt, zwei weisen alle Vorwürfe zurück. Ja, Prozess geht im September 2020 los. Und dann komme ich zu einer Einschätzung im April 22.
Mhm.
Und dann warte ich noch mal ein ganzes Jahr, bis ich dann wirklich so auf den allerletzten Metern den Angeklagten noch mal die Möglichkeit eröffne, hier doch mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen.
Mhm.
Man hätte ja auch sagen können, nee, wir ziehen das jetzt durch und ich verurteile ohne Bewährung.
Mhm. Wie bewertet ihr das Verhalten des Gerichts in der Situation?
Also ich finde es schon auch kritikwürdig auf jeden Fall, ne? Weil man muss sich vorstellen, dieser Prozess war unheimlich aufwendig, hat natürlich auch eine Menge Geld gekostet, Kapazitäten gebunden und da muss man ja eigentlich irgendwann, also ein bisschen früher vielleicht überlegen, wie geht man jetzt damit um, ne? Und dieses Geständnis von Herrn Hatz und von Herrn Stadler, das ist ja mehr oder weniger ein erzwungenes Geständnis, ne? Also nach dem Motto, Vogel friss oder stirb. Na, entweder du bekennst dich jetzt zu deiner Schuld und kommst mit einer Bewährungsstrafe davon, oder du bekennst dich nicht und wirst verurteilt zu einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung.
Mhm. Ne?
Also rechtsstaatlich ist das zumindest fragwürdig. Ne? Gibt auch viel Kritik daran und also ich kann diese Kritik auch sehr gut nachvollziehen. Weil irgendwann muss man eigentlich auch sagen, wenn die immer ihre Schuld von sich weisen und sagen, wir sind unschuldig und das Gericht aber zu einer anderen Auffassung kommt, dann muss man eigentlich so konsequent sein und irgendwann das Ding auch durchziehen. So, ne? Und dann bedeutet es halt für diejenigen, wo das Gericht sagt, sie sind schuldig, dass sie eben ins Gefängnis kommen. Und wenn sie tatsächlich der Auffassung gewesen wären, weiterhin, sie wären unschuldig, dann hätten sie natürlich immer noch die Möglichkeit gehabt, ein Urteil anzufechten und eben in Revision zu gehen und beim Bundesgerichtshof quasi das nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen. Ne?
Absolut. Also ich sehe es eigentlich genauso. Diese Hinweise, die hätten viel früher kommen können und auch eigentlich müssen. Und wahrscheinlich, wenn der Hinweis des Richters jetzt nicht gekommen wäre, wären die weiter in Richtung gesegelt, ich bin unschuldig, in alles zurückgewiesen. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Also ich sehe ja auch als Angeklagter, wie der Prozess verläuft.
Mhm.
Und das sind Geständnisse. Ja, bisweilen konnte man lesen, wachsweich. Und was soll man davon halten? Auch wenn man sich das Geständnis dann mal anschaut, wie es wirklich abgelaufen ist. Also das haben die Verteidiger vorgetragen. Das ist natürlich erlaubt, dass ein Verteidiger im Namen des Mandanten das vorträgt. Aber wenn der dann vorträgt, dass ich das bedauere, quasi im Namen des Mandanten, ich meine, das sind Manager, hochbezahlte Manager, erfahren, dann sollte ich mein Geständnis doch selber vortragen. Also das ist schon sehr, sehr schwach, dass insbesondere Herr Stadler noch nicht mehr in der Lage war, dieses Geständnis vorzutragen und das auf die Verteidiger abgeschoben haben. Das gibt eben ein Bild ab.
Mhm.
Also von zwei Managern, die eigentlich nicht zu ihrer Verantwortung stehen wollen und das jetzt als letzten Ausweg nehmen. Also man kann das natürlich verstehen, weil wenn man sich das anschaut, die sind beide so um die 60 und die Alternative, wenn man jetzt ganz klar gesagt kriegt, entweder ihr gesteht oder es gibt eine Haftstrafe ohne Bewährung. da würden wir wahrscheinlich auch einschlagen. Ich weiß es nicht, wir waren nicht in der Situation, kommen hoffentlich nicht in die Situation, aber das kann man schon nachvollziehen. Aber die ganzen Umstände sind schon etwas merkwürdig.
Wie ist das denn bei den anderen beiden Angeklagten aufgenommen worden, dass das so unterschiedlich behandelt wurde?
Ja, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, der Kronzeuge, da war die Verteidigung natürlich nicht amused darüber, dass er so spät erst aus diesem Verfahren rauskam. Also hat er jetzt fast 2-3 Vierteljahre auf der Anklagebank gesessen, ist am Ende des Tages, also juristisch gilt er als unschuldig, ja, Paragraph 153a, Einstellung gegen Geldauflage. Und Herr Pamio ist, glaube ich, auch durch mit der Sache und möchte es einfach nur hinter sich bringen. Und also er hatte ja vorher schon gestanden, aber das Gericht hat das nicht als vollständiges Geständnis gewertet. Und hat halt gesagt, naja, du gestehst nur, dass du von dem Technischen wusstest, aber hast gesagt, alles andere habe ich ausgeblendet. Und jetzt musst du noch mal ein bisschen nachlegen.
Aber er sieht sich schon auch als Bauernopfer. Ne? Ja. Also das hat er mal eigentlich durchblicken lassen, ne? Dass er sozusagen als Ingenieur auf einer unteren Hierarchieebene da sowas durchgemacht hat. Das hat er immer als ungerecht angesehen, weil er sagt, das ist natürlich eine Konzernentscheidung gewesen. Ne? Das ist jetzt nicht die Entscheidung von Herrn Pamio gewesen. Und er hatte das auch immer sauber kommuniziert. Er hat natürlich die Bedenken, er hat natürlich die Problematik gesehen, hat die Bedenken auch angemeldet und nach oben sozusagen eskaliert, aber ist da nie eingebremst worden. Und deswegen sagt er natürlich, das kann nicht sein. Also Pamio hat natürlich auch eine ziemliche Packung gekriegt, weil der saß auch sehr lange in Untersuchungshaft und musste diesen langen Prozess durchstehen. Und also es war für ihn auf jeden Fall, den hat es relativ hart erwischt, kann man sagen. Ne? Also beim L ist es natürlich auch so, dass der, natürlich rechtlich ist er jetzt raus aus der Sache und das ist wie ein Freispruch.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Dann lasst uns noch mal kurz in die Geständnisse schauen. War da denn inhaltlich auch noch mal was man da rausziehen konnte, selbst wenn Sie sie nicht selber vorgetragen haben?
Naja, also so inhaltlich waren das jetzt keine wirklichen Offenbarungen. Also das Springpferd ist halt wirklich nur drüber gesprungen, über das Stöckchen, wo es gerade drüber muss, auch kein bisschen höher. Man sieht das auch, also im Falle von Stadler, das ging ja ewig, also der hätte 4 Wochen dann noch gebraucht, zwei Wochen, das wurde das Geständnis dann vorbereitet. Bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. 2 Wochen lang Vorbereitung für dieses Geständnis, wo dann der Anwalt irgendwie 3 oder 4 Minuten vorliest. Das wurde natürlich, da wurde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Aber vielleicht fangen wir mal mit Herrn Hatz an. Der hat halt vortragen lassen. Vielleicht hören wir uns das mal.
Ja, hören wir doch einfach mal rein.
Ja.
Ich räume die mir zur Last gelegten Vorwürfe vollumfänglich ein. Es ist zutreffend, dass Herrn Dr. Herrn Pamio und mir die in den Hinweisen benannten Ausgestaltungen bekannt waren. Ich habe im Lauf des Strafverfahrens sowie der Beweisaufnahme auch aufgrund der von der Kammer zuletzt am 28.03.2023 unterbreiteten Hinweise erkannt, dass es insbesondere im Zeitraum meiner Verantwortung als Leiter des Bereichs Entwicklung Aggregate bei der Audi AG meine Aufgabe gewesen wäre, mich nicht mit der Möglichkeit von Verstößen gegen Zulassungsvorschriften abzufinden, sondern diese Möglichkeit durch geeignete Maßnahmen meinerseits auszuschließen. Dass ich mich insbesondere in den Jahren 2007 bis Mitte 2009 nicht entsprechend meiner Verantwortung verhalten habe, bedauere ich.
Ja, das hört sich halt schon ein bisschen anders an, als das, was er am Anfang gesagt hat, dass die Manipulationen erst begonnen haben, nachdem er bei Audi weg war. Einfach mal so gegenübergestellt. Ja, und dann Herr Stadler. Auch da können wir ja vielleicht mal ganz kurz reinhören.
Klar.
Ich habe heute festzustellen, dass es mir als seinerzeitigem Vorstand der VW AG und als Vorstandsvorsitzendem der Audi AG nicht gelungen ist, die Dieselkrise im Konzern zu lösen und dieses Scheitern auch zu einem mit dieser Erklärung eingeräumten strafrechtlichen Vorwurf führt. Unter dem Eindruck des nunmehr seit 5 Jahren andauernden Strafverfahrens und der im Rahmen dieser Hauptverhandlung durchgeführten Beweisaufnahme sehe ich für mich, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bei der Wahrnehmung meiner Aufgaben für die Audi AG bedurft hätte. Im Rahmen meiner damaligen Verantwortung hätte die Möglichkeit zur Ergreifung von Maßnahmen bestanden. Dass diese unterblieben sind, bedauere ich sehr.
Ja, von Herrn Stadler kam dann zweimal ein knappes Ja. Und zwar einmal auf die Nachfrage, ob er sich die Worte eben seiner Anwältin auch zu eigen mache. Und dann nochmal, als der Richter an einer anderen Stelle nachgehakt hat, ob er das denn richtig verstanden habe.
Mhm.
Also ja, das sind Geständnisse. Im formalen Sinne, Sie haben die Bedingungen damit erfüllt und zumindest bei Stadler ist das Ding damit ja dann auch wahrscheinlich durch. Also es gibt dann einen Strafrahmen zwischen 1,5 und 2 Jahren auf Bewährung. Irgendwo dazwischen wird es liegen und eben er kann mit einer Geldauflage von 1,1 Millionen rechnen. Bei Herrn Hatz ist das Ganze noch nicht so klar. Auch da hat das Gericht in den Raum gestellt, 1,5 bis 2 Jahre und eben 400.000 Euro Geldauflage. Das Problem ist, die Staatsanwaltschaft, die will da nicht mitgehen. Mhm. Und die sagt, nee. Und daran ist das Gericht natürlich nicht gebunden. Und am Ende des Tages wird es so, und das werden wir jetzt in wenigen Tagen ja sehen, so kommen, dass das Gericht ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und dann kann man aber damit rechnen, dass die Staatsanwaltschaft in Revision geht.
Mhm.
Was dann damit passiert, müssen wir sehen. Aber zumindest werden beide das Gericht erstmal als freie Männer verlassen. Ja, dann kommen auf die noch die Zahlungen zu, der Gerichtskosten, irgendwo zwischen 2 und 3 Millionen. Das wird dann schön auf die 3 Verbliebenen aufgeteilt. Wie genau, das steht noch nicht so fest. Aber zumindest zivilrechtlich ist der Drops gelutscht.
Mhm.
Da müssen vor allem eben Hatz und Stadler nichts mehr befürchten. VW hat sich damals mit seinen Führungskräften, also der gesamte VW-Konzern, geeinigt. Da sind insgesamt, glaube ich, 288 Millionen Euro geflossen.
Wobei der Großteil wurde natürlich von der Managerhaftpflicht übernommen.
Genau.
Also die haben dann Eigenanteile zu tragen gehabt. Bei Herrn Stadler waren das, glaube ich, 4,5 Millionen.
Genau, 4,5 und Hartz waren 1,5 genau. Millionen.
Ja, aber faktisch mussten die jetzt nicht ihr Portemonnaie aufmachen.
Ja, und natürlich die Anwaltskosten. Die werden jetzt auch nicht so ganz gering sein. Aber gut, auch dafür, wer die dann am Ende des Tages trägt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ob das durch eine Versicherung übernommen wird, das wissen wir nicht hundertprozentig.
Jetzt hört sich so an, als wäre eigentlich alles relativ klar in dem Verfahren. Aber wie geht's denn jetzt noch weiter? Was ist denn noch zu klären?
Ja, also der Rahmen in dem Verfahren ist jetzt tatsächlich ziemlich deutlich gesteckt. Und es gibt ja jetzt noch weitere Verfahren. Ne? Also es liegt schon eine zweite Anklage in Sachen Audi vor. Bleiben wir einfach nur mal bei Audi. Es gibt schon wirklich lange eine Anklage. Da hat man, die ist aber noch nicht zugelassen vom Gericht. Da wird man auch deshalb gewartet haben, um zu schauen, wie geht das Ganze denn jetzt hier aus. Und da kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die zugelassen wird. Auch da sind wieder 4 Manager angeklagt.
Mhm.
Und die werden dann irgendwann auch vor Gericht stehen. Da sind übrigens auch dann wieder Vorstände dabei.
Oh, hochkarätige
Namen, ne? Vorstände. Ne? Herr Hackenberg, Ulrich Hackenberg ist unter anderem mit dabei und ein Entwickler, der mal als der sogenannte Dieselpapst galt. Und dann muss man sehen, ob es eben noch weitere Anklagen geben wird gegen 9 Beschuldigte, ermittelt die Staatsanwaltschaft München noch. Das will man bis zum Ende des Jahres abschließen. So, und da muss man gucken, ob dann da noch eine weitere Anklage daraus erwächst oder eben nicht. Das Gros der Verfahren, das hat Volker schon gesagt, das ist abgeschlossen. Allein bei Audi gab es über 40 Beschuldigte. Im Großen und Ganzen ist das über Einstellungen gegen Geldauflage geregelt worden. Die waren, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, in welchem Umfang da die Geldauflagen verhängt wurden, aber die waren eher überschaubar.
Und wie sieht es an anderen Gerichten aus? Sind da noch Verfahren in Planung oder laufen noch?
Ja, Braunschweig, da haben wir ja noch das Ursprungs-VW-Verfahren. Da war eigentlich auch Herr Winterkorn angeklagt, ne, als der Konzernchef schlechthin. Aber das Verfahren gegen Herrn Winterkorn wurde abgetrennt, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage war, an diesem Verfahren teilzunehmen. Der leidet an einem Hüftleiden. Und das heißt aber natürlich nicht, dass er jetzt diesem Verfahren entgeht. Insofern kann man vielleicht davon ausgehen, dass Herr Winterkorn, sollte seine Gesundheit zulassen, dann doch auch irgendwann noch auf der Anklagebank sitzt. Ne? Im Moment sitzen dort drei hochrangige, ehemals hochrangige VW-Manager, denen noch der Prozess gemacht wird. Das ist aber noch nicht absehbar, wann da mit einem Urteil zu rechnen ist. Und da ist auch eine zweite Anklage schon zugelassen. Und das wird dann auch irgendwann losgehen. Und da sind dann noch weitere Anklagen in Arbeit. Also insofern werden wir uns vielleicht schon noch ein paar Jahre mit diesem Dieselthema beschäftigen. Der Gesamtkomplex abgeschlossen sein wird, ich rechne damit, vielleicht Ende der 2020er Jahre.
Ist ja noch eine ganze Weile hin. Was heißt das denn jetzt vielleicht als letzte Frage für die vielen Kunden, die Schadenersatzansprüche angemeldet haben?
Ja, auch das Thema ist noch nicht ganz abgearbeitet. Ne? Also in Amerika, da haben die das ja super schnell alles gesettelt, irgendwie in eine Vergleiche geschlossen. Und die mussten ja die mussten schon richtig bluten. VW hat allein 15 Milliarden so in der Größenordnung für diese Entschädigung an Kunden gezahlt. Und auch Strafzahlungen da in den USA schon beglichen. In Deutschland gab es ja den großen Vergleich, wo die Verbraucherzentrale Bundesverband das gemanagt hat. Da waren, glaube ich, letztendlich 160.000, 170.000 VW-Kunden beteiligt an diesem Vergleich. Ne, abhängig vom Modell, vom Kaufpreis des Autos und so haben die dann zwischen 3.000 und 8.000 Euro Entschädigung bekommen, so roundabout. Aber da gibt es auch immer noch Einzelklagen. Leute, die sich jetzt diesem Vergleich nicht angeschlossen haben. Also auch das wird noch eine Weile dauern. Und ich weiß nicht.
Ja, Klägeranwälte sehen jetzt natürlich auch Wasser auf ihren Mühlen. Ne? Die sagen, also dadurch ist jetzt mal festgestellt, dass es eine sittenwidrige Schädigung, wenn man das gab, und das vorsätzlich erfolgt ist eben.
Wobei der Bundesgerichtshof das eigentlich auch schon gesagt hat, auch in den Zivilverfahren.
Genau, der hat das auch gesagt, aber die sittenwidrige Schädigung, die ist festgestellt, aber eben, dass es vorsätzlich jetzt letztlich geschehen ist, eben mit Wissen und Wollen der Konzernspitze, eben über diese dann anstehenden Verurteilungen von Stadler und Hatz. Und ja, sehen die Chancen der Kunden da eben gestärkt.
Es gab jetzt auch noch ein wichtiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs, die im Grunde gesagt haben, das Thermofenster an sich ist schon ein Problem. Also bei den Abgasmanipulationen gab es ja sehr viele Spielarten, muss man sagen. Ne? Also manche haben erkannt, am Lenkwinkel ist das Audi jetzt auf der Straße unterwegs oder nicht und dann haben die das abgeschaltet, je nach Lenkwinkel. Aber was eigentlich Usus war in der ganzen Branche, dass man sozusagen so ein Thermofenster programmiert hat, sodass die Abgasreinigung nur in einem bestimmten Temperaturbereich funktioniert hat. Und manchmal war das Thermofenster so eng, dass es eigentlich bei normalen mitteleuropäischen Temperaturen gar nicht funktioniert hat. Also manchmal war es im Bereich zwischen 10 und 17 Grad oder so. Ne? Wenn es kälter war, wurde die ausgeschaltet. Wenn es wärmer war, wurde es auch ausgeschaltet. Und da hat der EuGH gesagt, geht eigentlich auch nicht. Ne? Also ob man das jetzt sozusagen pauschal sagen kann, dass so ein Thermofenster generell zu Schadensersatz berechtigt, das sei trotzdem auch wieder dahingestellt, weil da muss man wieder den Einzelfall betrachten. Manchmal dient es vielleicht dem Motorenschutz, wie die Autokonzerne das immer behaupten. Aber da hängen halt noch eine Menge Fragen, ungeklärte Fragen dran und die Verbraucheranwälte werden nicht müde, die Autokonzerne weiter unter Druck zu setzen.
Ja. Und eins muss man auch sagen, alles, was so in den letzten Monaten, vielleicht sogar schon fast Jahren passiert, geht eigentlich in Richtung der Verbraucher. Mhm. Während es am Anfang auch VW dann noch in vielen Prozessen gesiegt hat, das Bild hat sich längst gewandelt und alle Entscheidungen gehen tendenziell in Richtung von Kunden schon seit ganz langer Zeit.
Vielleicht wird das Problem erst beendet sein, wenn der Diesel zu Grabe getragen wurde.
Ja, das ist eine Frage, die nehmen wir, glaube ich, alle gerne mal mit. Und wir werden ganz bestimmt auch noch viele Male über den Dieselskandal hier bei Handelsblatt Crime sprechen. René, Volker, ich danke euch beiden für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Wir danken auch.
Ja, und auch vielen Dank an die Zuhörer, die sich diese Folge angehört haben. Wenn Sie uns Feedback dazu schicken möchten, dann schreiben Sie doch gerne Mail an crime@handelsblatt.com. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen an der gleichen Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal.